Zeitgleich sperrte Twitter das persönliche Konto der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Kayleigh McEnany, weil sie den Artikel geteilt hatte. Eine kleine Gruppe von Twitter-Mitarbeitern, zu der nicht einmal der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey gehörte, traf damals die Entscheidungen darüber, was zu löschen oder zu blockieren war. Entscheidungsgrundlage waren nicht etwa irgendwelche nachvollziehbaren Regeln oder Geschäftsbedingungen, sondern eigene politische Neigungen der Gruppenmitglieder. Die Berichterstattung der New York Post wurde dabei nicht nur blockiert, sie wurde komplett unterdrückt. Das galt bei Twitter sogar für die Übermittlung per Direktnachricht, ein Instrument zum Versenden privater Nachrichten an Freunde, das bisher nur für Extremfälle wie Kinderpornografie eingesetzt wurde. Facebook und Twitter ruderten später zurück. Der damalige Twitter-Chef Jack Dorsey selbst bezeichnete das Vorgehen seines Unternehmens als inakzeptabel. Der ehemalige Sicherheitschef Joel Roth räumte Fehler ein. Twitter's Living Censorship, titelte das Wall Street Journal. Dieser Vorfall hatte in den USA auch politische Konsequenzen. In einer Anhörung des Handelsausschusses des Senats kam es zu einem hitzigen Wortgefecht zwischen dem republikanischen Senator Ted Cruz und dem damaligen Twitter-Chef Dorsey, dessen Höhepunkt der folgende Ausruf war: »Who the hell elected you?« »Mr. Dorsey, wer zum Teufel hat Sie gewählt und Ihnen die Verantwortung dafür übertragen, was die Medien berichten dürfen und was das amerikanische Volk hören darf?« WikiLeaks nahm den Faden auf und fragte in einem Retweet, ob Twitter auch die Veröffentlichung der Pentagon Papers, die berühmte Vietnam-Studie, die unter anderem enthüllte, dass US-Präsident LB Johnson nicht nur die Öffentlichkeit, sondern auch den Kongress systematisch belogen habe. Die berühmten NSA-Dokumente von Edward Snowden oder die Steuererklärung des früheren US-Präsidenten Trump zensieren würde. Alle Dokumente waren auf ähnlichem Wege publik geworden. Nicht nur in den USA wurde die Verbreitung des Artikels verhindert, sondern auch in Deutschland. Versuchte man, den Link zu tweeten, war dies nicht möglich, weil dieser Link von Twitter oder unseren Partnern als potenziell schädlich identifiziert wurde. Presse- und Meinungsfreiheit waren also Twitters Sache nicht. Ich habe den Streitfall in Köln vor Gericht gebracht und Twitter mit der Unterstützung von Meinungsfreiheit im Netz verklagt. Am 15.12.2021 untersagte die Zivilkammer 28 des Landgerichts Köln Twitter, den Kläger des Verfahrens daran zu hindern, den New York Post-Artikel auf seinem bei Twitter betriebenen Profil zu veröffentlichen. Eine wesentliche Passage des Urteils lautet: Für das Vorgehen der Beklagten am 14.10.2020 bestand keine rechtliche Grundlage. Ein nachvollziehbarer Grund, den Kläger an der Ausübung seines vertraglichen Rechts zu hindern, war und ist nicht ersichtlich. Der konkrete, streitgegenständliche Tweet ist zulässig. Die Beklagte hat im Übrigen auch weiterhin nicht näher dargelegt, inwieweit der Tweet damals konkret gegen die Richtlinie zur Verbreitung von gehackten Materialien verstoßen haben soll. So schnell wollte Twitter sich mit der Niederlage nicht abfinden. Man legte Berufung ein und begründete diese am 22.04.2022 auf knapp 30 Seiten. Der Erfolg blieb aus. Mit Beschluss vom 18.05.2022 erteilte der 15. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Köln Twitter folgenden Hinweis: Die Berufung der Beklagten ist nach einstimmiger Auffassung des Senats offensichtlich unbegründet. Die Beklagte wird darauf hingewiesen, dass der Senat beabsichtigt, ihre Berufung durch einstimmigen Beschluss zurückzuweisen. Twitter nahm die aussichtslose Berufung am 3.6.2022 zurück. Das Urteil ist rechtskräftig. Es scheint die weltweit einzige gerichtliche Entscheidung zu sein, mit der Twitter dieser beispiellose Eingriff in die Meinungs- und Pressefreiheit untersagt wurde. Nummer 7. Hamed Abdel Samad. Von Bundespräsident Gauck gelobt, von Facebook als Hassredner gelöscht. Henrik M. Broder wurde im Mai 2018 in Berlin mit dem Scopus Award der Hebräischen Universität Jerusalem geehrt. Den Preis, den die Freundesgesellschaften der Universität verleihen, haben vor dem Weltautor etwa der frühere US-Präsident Gerald Ford, der Philosoph Bernard-Henri Lévy, Ex-NATO-Generalsekretär Jaap de Hoop Scheffer und der Sänger Frank Sinatra erhalten. Die Hebräische Universität spielt in internationalen Rankings in einer Liga mit Stanford und Oxford. Nach der Verleihung der Auszeichnung standen wir noch mit einigen Gästen bei einem Glas Wein zusammen, mit am Tisch Leon de Winter, Matthias Döpfner, Hamed Abdelsamad und Joachim Gauck, ein Jahr zuvor noch Bundespräsident. Gauck wandte sich an Abdelsamad und sagte: Gut, dass es sie gibt. Am 28.11.2018, eben jener von Gauck gelobte Hamed Abdelsamad war gerade als Teilnehmer der Islamkonferenz in Berlin, sperrte ihn Facebook für 3 Tage und löschte diesen von ihm auf der Plattform veröffentlichten Text als Hassrede. Ihr Feiglinge, viele junge Muslime, Muslimas leben im Westen und genießen die Vorzüge der Freiheit, setzen sie sich aber für diese Freiheit kaum ein. Viele sind gut gebildet und haben einen guten Job, bleiben aber in den Zwängen der Religion und der eigenen Community verhaftet. Ihre Bildung und Engagement stellen sie selten im Dienste der Aufklärung und des Gemeinwesens, sondern eher im Dienste des Islam oder der Parallelgesellschaft. Sie kritisieren die rechte Ideologie, solange sie von Bio-Deutschen kommt, aber wir hören von ihnen kaum Kritik gegen die reaktionären Islamverbände, die nationalistischen grauen Wölfe oder die patriarchalischen Strukturen in den eigenen Familien. Im Gegenteil. Viele von ihnen sind Krawatten-Islamisten,